Unser Privatleben besteht aus dem Radsport.
Ich glaube, wir gehören in Deutschland im Frauenbereich zum professionellsten Kreis zusammen mit LKT Cottbus.
Wir haben tatsächlich Fahrerinnen, die haben einen 40-Stunden-Job.
Das erste professionelle Frauenradteam Berlins.
Da können wir auch sehr, sehr stolz auf uns sein.
Naja, die kochen ja oben alle mit Wasser. Dann machen wir das mal.
Im Virtual-Bereich, da passiert was. Aber das kommt unten nicht an.
Wie macht ihr das? Das ist so viel Arbeit, wirklich.
Kubanische Zigarren und Rotwein.
Das kenne ich, das Rezept funktioniert immer.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 128 und damit auch herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben ja eine Folge Pause gemacht.
Ja, und jetzt sind wir wieder da. Voller Elan, voller Frische, ausgeruht und ein bisschen durchgefroren.
Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingeschlittert ins neue Jahr. Berlin ist gerade komplett vereist. Fahrradfahren macht hier keinen Spaß. Wobei, gestern bin ich 20 Kilometer durch die Stadt gefahren, musste von Kreuzberg zum Kurfürstendamm und dann von da aus zum Prenzlauer Berg. Da, wo die Radwege einfach wirklich komplett einen Eispanzer drüber hatten, bin ich dann auf der Straße gefahren. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Also die Straßen sind top geräumt, also zumindest die großen. Aber alles andere, ich will kein Fußgänger sein hier in der Stadt. Wenn du gewohnt bist, hier in der Stadt jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit zu gehen oder sowas, brauchst du jetzt auf jeden Fall eine Stunde.
Und wie war das mit den Autofahrern?
Ach, die waren ganz wohlwollend. Ich habe schon damit gerechnet, vielleicht mal angehupt zu werden oder sowas, aber es ging.
Schön.
Wir sitzen alle in einem Boot.
Ich hab mich noch nicht getraut.
Heute reden wir über Frauenradsport, den Radsport der Frauen. Und zwar ist der Aufhänger, wir hier in Berlin haben ein erstes professionelles Frauenradsportteam. Die Wheel Divas sind quasi aufgestiegen, haben jetzt eine Kontinentallizenz, heißt offiziell UCI Women's Continental Team. Und was das alles bedeutet, das besprechen wir eben mit den Personen hinter diesem Team.
Das ist so geil. Ich bin richtig stolz als Berliner auf unser neues Frauenteam.
Ja, so neu ist es ja nicht, aber diese
Lizenz
aber diese,
ist neu, dieses, ne? Einfach dieses,
ja,
dass
großartig.
Die so gewachsen sind, ne? Und die gibt's ja auch gefühlt noch nicht so lange.
Also wenn ihr Frauen bei euch im Freundeskreis habt oder selber Frauen seid, dann hört genau zu, wenn ihr Bock habt, irgendwie mehr aus euren Radsportambitionen zu machen. Da gibt's den ein oder anderen Tipp und ein paar Kniffe, was man so machen kann, um Stellschrauben zu drehen, um einen Schritt voranzukommen und vielleicht dann selber irgendwann mal Radprofi zu werden.
Und zusätzlich verlosen wir noch ein Buch über Rennradfahren für Frauen. Lasst euch überraschen, Details kommen später.
Genau, bei uns dann nachher im Outro. Vorher wollen wir noch mal ganz kurz ein bisschen über den Radsport der Frauen in den vergangenen 10 Jahren vielleicht so besprechen. Ich finde, es hat ja deutlich zugelegt, in allen Belangen. Ne? Die UCI Women's World Tour ist auf jeden Fall am Wachsen. Es sind mehr Teams geworden in den letzten Jahren. 2026 gibt es wieder 27 Rennen. International ist einfach ein großes Wachstum da. Wir schauen natürlich auch, was das dann gleich bedeutet, vielleicht auf lokaler Ebene, denn das Team Wheel Divas ist ja ein Berliner Team. Und ich finde, dass gerade die Fernsehübertragung, also bei Eurosport kannst du ja jedes Profi-Frauenrennen dir angucken. Sei es jetzt Cross oder sei es in der World Tour. Ja.
Ist das so mittlerweile?
Genau. Und da sind ja die Etappenrennen oder auch die Klassiker einfach genauso gehypt und beliebt wie eben die Rennen der Männer.
Wahnsinn. Wir sind auf dem richtigen Weg, würde ich sagen.
Genau. Es gibt auch mittlerweile Mindestgehälter im Frauenradsport, zumindest im World Tour Bereich. Das ist ja quasi die Champions League des Radsports. Da wurden Mindestgehälter eingeführt, auch sukzessive ein bisschen erhöht. Die Teamstrukturen sind mittlerweile viel professioneller geworden im Profibereich. Viele Profi-Männerteams haben parallel dazu auch ein Frauenteam, wo also die Strukturen einfach geteilt werden. Und das war dann so ein richtiger Quantensprung im Radsport der Frauen.
Ich meine, und jetzt überleg mal, unsere Gäste heute, die Fahrerinnen, die haben alle noch Jobs nebenbei, ne? Die gehen ganz normal arbeiten.
Oder studieren nebenbei oder haben eine Ausbildung.
Und machen trotzdem wollen da auf diesem Niveau mitspielen. Es wird gleich super spannend.
Deshalb sagen wir Vorhang auf für Sina Peske. Sie ist die Managerin sozusagen der Wheel Divas und Hans-Günther Peske. Er ist genauso wie Sina der Gründer dahinter.
Unser Gast im Paradise.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ihr seid die Gründer des Teams. Erzählt mal.
Also Auslöser war ein Bier auf dem Kurfürstendamm.
Sehr gut.
Zusammen mit dem Sportfotograf Arne Mill. Und zwar zur letzten Austragung der internationalen Kids Tour. Das ist ja die kleine Tour de France im Nachwuchsbereich. Und wir haben darüber nachgedacht, warum niemand in Berlin die Frauen beim Radsport vermisst. Und da kam die Idee von Arne, dass man sagt, so eine tolle Stadt und so eine große Stadt und so viel Ballsport, da müsste eigentlich mal wieder was im Frauenbereich passieren. Und das war so die Geburtsstunde 2015. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag.
Die große neue Nachricht ist ja, dass ihr jetzt eine neue Lizenz habt. Was macht das mit euch, wenn ihr hört, Wheel Divas, das erste professionelle Frauenradteam Berlins?
Ja, im ersten Moment macht es auf jeden Fall stolz. Stolz für das Erreichte, was wir die letzten 8 Jahre aufgebaut haben. Wir haben ganz klein angefangen, ne, aus diesem Elterndasein, aus dieser Unterstützung für unsere Tochter und andere Mädels damals in Berlin. Angefangen ja aus dem Nichts mit, ich sag mal so, 0,5% Ahnung von all dem Ganzen, wie es funktioniert. War das dann erstmal die ersten Jahre eine Bewährungsprobe für uns. Und ja, was wir jetzt nach 8 Jahren erreicht haben, ist schon beachtlich. Ich glaube, da können wir auch sehr, sehr stolz auf uns sein.
War das mit dem Kontinentalteam immer so ein Ziel oder hat sich das jetzt einfach aus der jahrelangen Arbeit zwangsläufig ergeben, weil ihr so fleißig wart?
Ja, das war schon ein Ziel. Also wir sind ja eingestiegen, sag mal so die ersten 2 Jahre sind wir so ein bisschen rumgetümpelt, haben wie gesagt gelernt und uns weitergebildet und dann stand irgendwann auch schon das Ziel fest, das soll nicht nur so eine Eintagsfliege bleiben. Also wir wollen wirklich was aufbauen für die Frauen, was etablieren in dieser großen, schönen Stadt. Und ja, wir haben uns dann schon auch große Ziele gesetzt und Kontinentalstatus war natürlich eines dieser Meilensteine, die wir damals auch in unser Zement gegossen haben.
Wie lang war der Weg hin zum UCI Women's Continental Team?
Ja, wir haben 2016 haben wir ja so angefangen dann mit unserer Tochter im Juniorenbereich, damals noch unter der Flagge vom RSV Werner Otto, und haben uns dann weiterentwickelt 2017 mit unserem eigenen Verein, den wir dann gegründet haben, unser Fundament gebaut sozusagen. Und ja, seit 2017 kann man mal rechnen, bis 25 haben wir geübt und 26, noch nicht mal 10 Jahre später, haben wir es dann in die Tat umgesetzt.
Jetzt, Kontinentalteam ist ja eine andere Liga. Was muss man jetzt anders machen? Was läuft jetzt anders?
Ich glaube, von den Wurzeln her stärkt sich das alles nur. Ich glaube, wir gehören in Deutschland im Frauenbereich zum professionellsten Kreis zusammen mit LKT Cottbus. Wir sind das Team mit dem meisten Personal. Wir sind das Team mit der besten technischen Ausstattung. Wir kommen also schon relativ gut vorbereitet in diese Kontinentalliga und die sind uns ja auch nicht unbekannt. Wir haben ja nicht zuletzt vor 2 Jahren auch 5 gelbe Trikots bei der Grazia Orlova, also auch ein UCI-Rennen gewonnen gegen Profis, gegen UAE und andere, die damit am Start waren. Es ist jetzt so, dass die mediale Aufmerksamkeit höher wird. Das ist für uns natürlich wichtig, weil wir das nach draußen hin auch verkaufen müssen. Aber die Personen, die wir haben und die wir dort treffen, sind nach wie vor dieselben. Und ja, es ist natürlich so, dass wir als Team eine kurze Lanze haben, weil unsere Damen gehen alle noch nebenbei arbeiten. Und die Profis haben eine längere Lanze, die dürfen sich dann sozusagen in der Woche ausruhen. Es ist für uns ein Basisjahr, das haben wir auch so zum Kickoff im November mit den Damen auch so besprochen. Wir haben also sehr niedrigschwellige Ziele dieses Jahr formuliert. Dazu gehört ohnehin der Sieg der Bundesliga, das ist klar, aber das gehört eben auch dazu, dass wir genau formuliert haben, wie viele UCI-Punkte wir dieses Jahr erreichen wollen. Da ist von Sieg nicht die Rede. Es ist so, dass wir schon glauben, dass dann auch die Aufmerksamkeit vom Land Berlin auf dieses Thema höher wird und höher geschätzt wird, als es jetzt vielleicht der Fall ist.
Gibt es vom Weltverband, von der UCI irgendeine Unterstützung?
Die Unterstützung der UCI besteht darin, dass wir jetzt viel Geld für die Lizenz bezahlt haben. Vielen Dank dafür. Und die Unterstützung besteht darin, von den Veranstaltern, muss man sagen, dass die Veranstalter von der UCI gezwungen wären, jetzt vorrangig UCI-Mannschaften einzuladen. Das heißt also, diese Lizenz, die wir gezogen haben, hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass das Wettkampfangebot besser wird. Während wir also vorher mehr auf der Wildcard-Seite saßen, es ist jetzt so, dass wir im Prinzip uns genauso gut verkaufen können, weil wir die Lizenz haben. Und um die Frage konkret zu beantworten, also nein, es ist mit außer einer unfassbaren Verwaltungsarbeit, da kann Sina vielleicht dann später selber noch was dazu sagen, es ist unfassbar kompliziert, sind Hauptjobs, die da eigentlich normalerweise solche Dinge tun, das müssen wir dann alles uns von der Arbeitszeit abknapsen, aber die Unterstützung ist null.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid mit eins der professionellen Radteams in Deutschland bei den Frauen. Diese Professionalität, woher kommt die? Das fällt einem ja nicht einfach so zu. Da steckt doch irgendwas dahinter.
Nun habe ich eine Vergangenheit, die war etwas länger beim Militär. Und man stellt sehr schnell fest, wenn man in diesen Strukturen arbeitet, also mit Referaten, mit Verantwortlichkeiten, mit genauen Aufgabenbeschreibungen, mit Personal zu arbeiten, mit Wertschätzung auch für das Personal zu arbeiten und das alles noch unter dem Deckmantel, das ist auch sehr ungewöhnlich bei uns, unter dem Vereinsmantel, dann stellt man sehr schnell fest, dass die Mannschaft, ja, dass man Personal braucht, die mit Freude und Enthusiasmus dabei ist. Die meisten Teams in Deutschland sind ein oder zwei Mann-Shows, muss man so sagen. Der ist also alles in allem. Und wir haben bei Zeiten eigentlich darauf gesetzt, dass wir ehrenamtliche Kräfte gewinnen, die uns den Rücken frei halten. Und so haben wir den Verein gegliedert. Wir haben ja neben dem Leistungssport noch zwei andere wesentliche Bereiche. Das ist ja der Bereich Veranstaltung. Und das ist das Referat Bildung, wo wir ja für die Kinder noch was mitmachen. Und aus diesem Beritt heraus hat sich das, muss man sagen, klug entwickelt. Kleine Aufgaben, überschaubare Aufgaben, statt 24 Stunden und normalerweise dann die sportlichen Leiter sagen, das kannst du nur im Vollamt machen. Das geht auch im Ehrenamt, allerdings dann mit all den Einschränkungen, dass Vormittag immer relativ wenig los ist.
Wie schätzt ihr denn diesen Erfahrungsunterschied und vielleicht auch den Leistungsunterschied, das werden wir ja noch rausfinden, in der neuen Saison als Kontinentalteam ein? Also gerade dieser Erfahrungsschatz, wenn man die ganze Zeit auf diesem Level schon gefahren ist, so mehrere Jahre als Team oder als Fahrerin, ist doch dann wahrscheinlich schon irgendwie was ganz anderes.
Ja, schon. Ich habe mal gesagt, das ist ein bisschen wie der Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium. Ne? Irgendwann bist du in der Grundschule in der 6. Klasse, bist der Größte, bist der King wieder, ne? Hast die Macht über den Schulhof. Und dann kommst du aufs Gymnasium und fängst in der 7. Klasse ganz klein an. Und dann musst du erstmal behaupten gegen die ganzen Großen, die schon mehrere Jahre lang Erfahrung auf dem Gymnasium gesammelt haben. Und so ungefähr kann man es einfach sehen. Wir sind jetzt wieder die kleinen Fische im großen Haifischbecken. Wir haben, glaube ich, eine gute Basis. Wir haben ein, zwei erfahrene Fahrerinnen, die aus dem Profi-Dasein gekommen sind, wie unter anderem unsere Corinna Lechner. Die gibt natürlich ganz viel von ihren Erfahrungsschätzen an die junge Garde weiter. Und das bringt uns, glaube ich, ganz gute Pluspunkte, dass wir uns auch nicht verstecken müssen. Und wir sind einfach, ja, wir sind einfach cool. Wir sind lustig. Wir haben Spaß an der ganzen Sache. Und ich glaube, das macht uns einfach auch als Team aus. Und dann kommt der Erfolg von ganz alleine.
Eins der ersten Rennen wird in Kroatien sein. Wie wird das?
Es wird cool. Ja, das ist Kroatien waren wir letztes Jahr auch schon im Start. Es ist ganz früh in der Saison, das ist so eine Standortbestimmung. Ne, da kommen alle so aus dem Winterschlaf raus, alle anderen Teams auch. Das sind so die ersten internationalen Rennen, die dann so gefahren werden. Und jeder guckt dann so, wo bin ich, wie hat das Wintertraining angeschlagen, wo stehe ich, wo kann ich mich einordnen. Wird spannend für unsere sportliche Leitung zu gucken, wer ist wirklich auf welchem Stand und wen setze ich dann auch bei den kommenden größeren Rundfahrten, die dann Schlag auf Schlag im April und Mai auf dem Plan stehen, wen setze ich da gezielt ein und wo liegen die Stärken und die Schwächen der einzelnen Fahrerinnen.
Dann seid ihr jetzt auch Direktmitglied im Landessportbund Berlin. Was bedeutet das für euch?
Schnellere Wege. Das heißt, also wir gehen nicht davon aus, dass ein Landessportbund, so wie er im Moment strukturiert ist, sag das jetzt mal hart, geeignet ist für den Spitzensport. Das trifft nicht nur in unserer Sportart so, das sind auch viele andere. Ich glaube, dass Berlin mit Ausnahme vom Ballsport in vielen, vielen Feldern Leistungssport nicht mehr kann. Und nun muss man auch gucken, und die Kritik kann man ruhig nennen, wenn man heutzutage überhaupt noch kritisieren darf. Wenn jemand natürlich sagt, ich bin verantwortlich für den Leistungssport im Land Berlin, dann gucken wir natürlich inzwischen auch sehr genau hin und sagen, dann voran, zeig uns mal, wie das geht. Ich glaube, dass der Landessportbund mehr kann, als er im Moment zu leisten auch in der Lage ist. Und wir haben tatsächlich mit der Direktmitgliedschaft mindestens schon mal eins erreicht, dass dieses Thema Förderung, was ja für die Frauen sehr ungleich behandelt wird gegenüber den Männern, dass wir da jetzt einen direkten Draht eben auch mal zu einem Präsidenten haben oder einen direkten Draht auch mal haben zu einem Direktor, der dann auch gesagt hat, okay, dann meldet euch mal direkt. Vorher ging das ja immer nur über den jeweiligen Fachverband. Und da gehen ja immer schon 50% der Informationen verloren. Insofern verbinden wir damit schnellere Wege, vielleicht auch ein größeres und längeres Ohr beim Zuhören und vielleicht auch mehr Wertschätzung. Das spielt auch eine ganz große Rolle, gerade im Ehrenamt. Und wir hoffen, dass wir da mit der Mitgliedschaft jetzt nicht noch weitere, nur einen Beitrag leisten in Form von Geld, sondern dass da auch eine entsprechende Kommunikation auf ein neues Niveau gehoben wird.
Wir haben ja schon gehört, die Idee kam bei einem Bier vor 8 Jahren. Was waren noch Gründe, so ein Frauenteam zu gründen?
Ich bin ein Kind des DDR-Leistungssports. Und wenn ich heute so zurückblicke, dann hat vor allen Dingen das Elternhaus, Geld, Rahmenbedingungen, das hat alles überhaupt gar keine Rolle gespielt. Wenn ich also heute von gleicher Teilhabe rede, das sind so schöne Worte, die in allen möglichen politischen Gazetten durch die Gegend fliegen, dann heißt das für mich im Radsport zunächst erstmal, dass eine gewollte Entwicklung eines Mädchens nicht daran scheitert, dass die entsprechende Infrastruktur nicht da ist. Das darf einfach nicht sein. Und das war damals auch so ein Mitteninitiator, dass unsere Tochter damals nach Hause gekommen ist und hat gesagt, Papa, ich brauche ein Team. Wir standen da und ich sagte, ja, wie jetzt? Du hast einen Verein. Das reicht nicht. Ich brauche jetzt ein Team. Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollten doch sowieso Arne Mill, Kudam, wir wollten doch da sowieso mal, dann machen wir doch mal ein Team. Und da habe ich mir gedacht, naja, damals waren wir ja das einzige Team hier nach Max Solar in Thüringen. Dann habe ich gesagt, naja, die kochen ja oben alle mit Wasser, dann machen wir das mal. Und haben uns dann auch professionelle Hilfe geholt, wie man heute sagen würde. Und haben versucht, von Anfang an Rahmenbedingungen zu schaffen, wo es nur um den Sport geht und nur um die Leistung und dem auch wirklich alles unterordnen. Und nicht, ich habe ein schlechtes Fahrrad, ich habe kein Equipment, mein Fahrrad darf nicht kaputt gehen, ich habe kein Geld, um zum Wettkampf zu fahren. Bei mir reicht's nur für eine Sommerkleidung, deswegen kann ich im Winter nicht trainieren. Das glaubt man alles gar nicht, was man da so für Argumente hört. Ja, und Radsport ist eine Draußensportart, die wächst mit. Also das Sportgerät wächst mit, das ist also ähnlich wie beim Eishockey, sehr, sehr kompliziert. Und da war es uns wichtig, dass wir von Anfang an genügend Sponsoren und Unterstützer zur Seite bekommen, dass wir sagen können, pass auf, am Anfang waren es nur vielleicht 200 Euro, die Eltern im Monat, das muss man sich mal überlegen, nur dazulegen müssen. Ohne Team wären es 500 und 600 Euro, kommen da ganz schnell zusammen. Ohne das Fahrrad, ohne die Bekleidung, das sind nur die laufenden Kosten. Und wir haben es dann zum Schluss als Vereinsmannschaft geschafft, dass wir auf Null gefahren sind. Also, dass die Eltern nichts dazugeben mussten. Dann in der Bundesliga war die nächste Stufe, dass wir schon sagen konnten, da kommen die Fahrräder dazu und die Bekleidung dazu und die Autos waren da und das Ersatzmaterial. Und jetzt sind wir bei UCI und jetzt kriegen die Damen tatsächlich schon ein kleines Taschengeld.
Wow.
Klein.
Wirklich? Naja, klein. Trotzdem, wow, beeindruckend. Also, ja. Chapeau.
Es ist eine Wertschätzung. Das ist kein Gehalt. Das ist auch ein großer Streitpunkt aktuell, wenn man das so sagen kann, mit dem Senat. Wenn wir also über wenig Geld reden, dann gibt es tatsächlich Menschen im Senat, die der Meinung sind, das ist Gehalt.
Euer Team ist ja in Deutschland so ein bisschen verstreut. Wie aufwendig ist denn das so als geschlossene Mannschaft, irgendwo an den Start zu gehen?
Naja, das ist schon eine logistische Herausforderung, ja, die wir auch über die letzten Jahre gemeistert haben oder aufgebaut haben. Es ist planungstechnisch natürlich ein enormer Aufwand, Routen zu planen. Wo fahren wir jetzt von Berlin aus? Mit welchen Autos? Mit wie viel Kapazitäten los? Wo können wir an der Strecke Fahrerinnen einsammeln? Wo können die günstig hinkommen mit einer Bahnverbindung? Wo können die das Auto vielleicht mal stehen lassen? Ja, teilweise kommen sie dann selber, haben auch Fahrgemeinschaften, treffen sich, fahren zusammen, ist herausfordernd, aber wir meistern das, glaube ich, ganz gut.
Man kann ja sagen, ihr seid ja Ehrenamtliche, immer noch. Wie viel Zeit steckt da drin, in diesem Verein, in diesem Projekt? Jeden Monat, jede Woche. Gott, er schüttelt mit dem Kopf. Hans-Günther schüttelt mit dem Kopf.
Oh Gott, wir müssten tatsächlich rechnen, um eine konkrete Zahl hinzubekommen. Aber also so ein 40-Stunden-Job ist es auf jeden Fall in der Woche.
Also pro Person.
Pro Person, ja. Das ist
pro Person neben der normalen Arbeit.
Neben der normalen Arbeit. Ja. Und das, also wenn ich jetzt sage, zweimal 40 Stunden, dann reden wir vor allen Dingen über die Wintermonate. Das ist natürlich völlig anders, wenn wir parallel auch noch ersatzweise mitfahren. Also wir haben so viel Personal, dass wir nicht mehr mitfahren müssen. Das ist Luxus. Mhm. Wir haben gute Profis an Bord, die unsere Damen inzwischen wesentlich besser betreuen können, als wir sie hätten machen können. Und wenn wir aber trotzdem mitfahren, dann hat eben so ein Tag auch mal 14, 15 Stunden und dann kommt man am Wochenende mal schnell auf 30 Stunden, nur am Sonnabend und am Sonntag. Das sind schon Herausforderungen. Und deswegen auch die Professionalisierung. Wir sehen halt auch, in der Perspektive müssen wir, um die Qualität weiter hochzuhalten, eben auch die Belastung im Ehrenamt herunterschrauben.
Es ist ja auch anders gar nicht zu leisten.
Ja, wir werden auch oft gefragt, wie macht ihr das? Wie schafft ihr das eigentlich? Und so manches Mal sitzen wir dann abends, wenn wir mal Zeit haben und gönnen uns dann mal ein Gläschen Wein und dann sitzen wir da und sagen, wow, also ja, wie schaffen wir das manchmal? Wir fragen uns das selbst. Es gibt kaum Privatleben, sagen wir es mal so, oder unser Privatleben besteht aus dem Radsport. Muss man mögen? Wir mögen es. Wir kommen damit gut klar über mehrere Jahre. Wir haben uns noch nicht gezofft. Wir sitzen immer noch gemeinsam hier. Ja, unsere Familie zieht mit. Unser jüngster Sohn, der ist jetzt 15, ist unser Fotograf. Der fährt seit Jahren mit, fotografiert unser Team leidenschaftlich, kriegt auch von seiner Schule Befreiung für sein Ehrenamt, engagiert sich da schon fleißig. Ja, auch ohne seine Unterstützung auch und dass er auch selbstständig in seinem ganzen normalen Alltag und seinem normalen Leben ist, also dass wir ihn gar nicht mehr unterstützen müssen, das hilft natürlich ungemein, als Familie da so gemeinsam an einen Strang zu ziehen.
Es ist wirklich unglaublich zu hören, wie Leidenschaft und dann auch Ehrenamt so etwas möglich macht und dass es eigentlich nur damit möglich ist, ne? Also es gibt ja keine anderen Stories hier in Deutschland. Also zumindest in unserer Sportart so. Ne? Die Sportlerinnen haben ja auch alle Jobs, die studieren, die haben Ausbildungen etc. pp. Wie machen die das denn so mit ihrer Trainings- und Wettkampfzeit? Geht für den Radsport da der gesamte Jahresurlaub drauf oder gibt es auch so irgendwie ein Modell mit Freistellungen, wie bei deinem Sohn zum Beispiel, hast du es gerade angesprochen?
Ja, teils. Also wir haben tatsächlich Fahrerinnen, die haben einen 40-Stunden-Job, die müssen dann wirklich in ihrer Freizeit trainieren. Das muss man wollen, da muss man wirklich Leidenschaft haben und da muss man diszipliniert sein. Die stehen halt morgens nicht um 6.30 Uhr auf, sondern um 5.30 Uhr, weil sie die erste Einheit schon mal kurz auf dem Indoor-Trainer absolvieren oder mal eine Runde laufen gehen, bevor sie zur Arbeit fahren, mit dem Fahrrad meistens. Also man verbindet einfach diese ganzen Dinge miteinander, um Trainingskilometer zu sammeln. Die haben nicht so viele Freunde außerhalb des Radsports, das ist leider auch so, aber dafür sind wir ja da, wir sind eine große Familie, wir sind alle befreundet, wir sind füreinander da, das reicht. Genau, aber der Urlaub, natürlich, der geht für den Radsport drauf. Also da gibt's kaum Urlaub ohne Rad.
Ja, das ist zugleich natürlich auch ein Handicap, was in der Zukunft wir schon als große Herausforderung auch nochmal sehen. Letztlich fehlt es den Mädels gerade wegen der Doppelbelastung natürlich auch viel an Erholung. Die Erholung ist im Leistungssport das A und O. Und wenn man sich mal so ein durchschnittliches Wochenende jetzt mal anguckt und sagt, okay, wie sieht denn sowas aus? Die kommen eben teilweise um 2 und 3 Uhr nachts dann erst von irgendwelchen Wettkämpfen am Montagmorgen irgendwo an. Und müssen dann trotzdem, wie die normale Bevölkerung, 3, 4 Stunden später aufstehen und um 6, um 7 dann auf Arbeit gehen, dort 8 Stunden dann auch arbeiten. Diese Doppelbelastung, wenn man sich das mal hochrechnet, das hat alles ein Profi nicht. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und wenn man sich überlegt, auf welchem Niveau die Damen trotzdem fahren, trotz dieser Doppelbelastung, dann kann man sich ungefähr auch ausrechnen, was würde denn eigentlich passieren, wenn die wenigstens nur noch 20 Stunden arbeiten müssten. Und das ist für uns eine wichtige Aufgabe, auch im Zusammenhang mit den Sponsorengesprächen, in Zukunft eben auch so viel Geld zu akquirieren, dass wir, ich nenne das immer Lohnersatzleistung, dass wir eben doch mal sagen können, du machst jetzt unbezahlten Urlaub, erhol dich mal. Denn gerade im Amateurbereich, sagen wir mal, haben wir die größte Herausforderung, sind die Erholungen. Das ist das A und O.
Jetzt sind ja Sponsoren ein riesiges Thema, aber auch extrem wichtig. Ohne Sponsoren läuft gar nichts. Wie geht ihr das Thema an? Weil auf dem Level, wo ihr jetzt seid, bedarf es auch größerer Summen, um das zu realisieren.
Ja, das ist eine super spannende Frage und da geht natürlich auch der staatlich gelenkte oder sogenannte organisierte Sport, der geht dieser Frage immer sehr schön aus dem Weg. Man muss halt wissen, dass alles das, was wir uns ins Sportgesetz schreiben, was wir uns in die Vereine auch hineininterpretieren, letztlich weder durch das Land Berlin noch durch irgendwelche anderen staatlichen Stellen irgendwie auch nur ansatzweise finanziert wird. Also um mal eine Quote zu sagen, wir haben, wenn wir überhaupt Fördermittel bekommen für den Frauenradsport, liegt die Quote unter 20%, teilweise nur 10%. Das heißt, 90% muss ich mir woanders herholen. Damit bin ich auch ein Dienstherr von 90% anderer Interessen. Das wiederum versteht allerdings die 10% Förderquote vom Land Berlin nicht, weil die möchten natürlich für 10% der Platzhirsch sein. Um in Zahlen mal zu sprechen, der Berliner Radsportverband bekommt für alle Altersklassen, also für U11, U13, U15, U17, U19, U23, männlich, weiblich, ungefähr 40.000 Euro brutto.
Pro Jahr.
Pro Jahr. Mit 40.000 Euro brutto schaffe ich aktuell bei meinen Frauen 3 Fahrräder zu kaufen. Dann ist Ende. Damit versucht Berlin, den Nimbus hochzuhalten. Wir können Olympia.
Sehr schön, ja. Typisch Berlin.
Das ist, wir führen da auch sehr anstrengende Gespräche, auch große Streitgespräche. Wir sind da auch sehr streitbar, wenn man da heute so strittig oder streitbar, auch mit den sogenannten Funktionsträgern, die wir für den Sport hier in Berlin haben. Ich würde mir da manchmal mehr Ehrlichkeit wünschen, dass wir im Prinzip pleite sind, was den Sport hier angeht, mit Ausnahme Ballsport, das muss man sagen, die sind sehr gut aufgestellt. Was Radsport angeht, da muss man auch sagen, das ist im Verhältnis immer noch eine billige Sportart. Warum kann man da sagen? Gucken Sie sich mal an, was ein Turmspringer pro Stunde kostet. Der hat also eine ganze Schwimmhalle, der hat einen Wassermeister, der hat einen Bademeister, der hat einen Schwimmmeister, der hat einen Ballettlehrer, die stehen da alle rum. Diese Kosten fallen aber nicht auf, das muss man sich mal überlegen, warum? Das ist bei den Bäderbetrieben verortet. Der Handball hat sein Spielfeld, seine Heizung, der Hausmeister, das ist alles woanders verortet. Jetzt kommt der Radsport, der Straßenradsport und hat was? Nichts. Der muss also alles einkaufen. Eine Abschichtung, eine Gewichtung sozusagen, dass der Straßenradsport, das gilt auch für Triathlon oder für Marathonläufer zum Beispiel, dass die Rudern, dass die anders bewertet werden in den Zuwendungen als Beispiel die Leute, die in der Halle zu tun haben, das findet aktuell nicht statt. Es gibt so das Gießkannenprinzip hier in Berlin. Sponsoren akquirieren wir auf die ganz harte Art, so wie man früher vor 20 Jahren Versicherungen verkauft hat.
Klinkenputzen. Kaltakquise.
Richtig knallharte Kaltakquise. Ich habe heute Vormittag ein sehr gutes Gespräch gehabt mit einem verhältnismäßig großen Sponsor, der aus dem Finanzdienstleistungsbereich kommt, für 2027 schon, also so weit muss man vorausdenken. Und wie haben wir unsere Sponsoren kennengelernt? Die kleine Episode erzählt noch Sina, aber die Zweiradcenter Stadler, das war so, dass mich der zuständige Geschäftsführer Josef Zimmerer von Zweiradcenter Stadler hier im Prenzlauer Berg und Charlottenburg eigentlich nur gefragt hat, wie er mich am schnellsten wieder los wird. Und er hat
mit Geld.
Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich habe ein Frauenradsportteam, und dann hat er sich mit der flachen Hand wirklich, man kann das sagen, sinnbildlich an den Kopf gefasst und hat gesagt, jetzt treiben die schon die nächste Sau hier durch den Ort. Und dann war wirklich nur die Frage, wie viel willst du? Ähnlich war das auch damals mit dem ersten Sponsor, den wir hatten, die Unternehmensgruppe von Dr. Hermann, das Busunternehmen. Da braucht man eine Tankkarte und ein Ford Transit. Und dann kam der damalige Geschäftsführer Christian Hermann rein und hat gesagt, Peski, ich habe nicht viel Zeit, was willst du haben?
Aber es ist schön, wenn es so ehrlich abläuft. Ne?
Inzwischen ist Stadler einer der größten Sponsoren und Unterstützer geworden und einer der größten Berater, die wir auch haben. Fahrradindustrie, wissen wir, ist alles nicht ganz einfach. Und MV Energy, der Energieversorger aus Dresden, das kommt aus meinem beruflichen Hintergrund. Die habe ich mal auf der Baustelle als Mieter kennengelernt. Das hat sich dann so entwickelt. Und die kleine Geschichte, wie du Christoph Campana kennengelernt hast, das hat was mit Radio zu tun.
Ja, genau. Campana und Schott ist eine Firma, die kannten wir vorher gar nicht. Ist eigentlich eine recht große Firma, in Frankfurt am Main angesiedelt, haben aber eine große Zweigstelle auch hier in Berlin. Und der Christoph hat ein Radiointerview von mir gehört. Der Simon Brauer von Radio 1 hat mich mal interviewt. Und er hat eines Morgens seine Tochter in die Schule gefahren, obwohl es gar nicht so seine Aufgabe ist. Und durch Zufall wirklich im Auto mein Interview gehört und fand das sympathisch. Ja, und hat mir eine lange E-Mail geschrieben und meinte, hey, ich habe mir mal eure Seite angeguckt und habe mich mal beraten mit einem Freund und ich würde euch gerne irgendwie unterstützen. Ich würde ja gerne was machen. Ich möchte Teil eurer Erfolgsgeschichte werden. Und dann haben wir uns zum Mittagessen getroffen und ich war erst ein bisschen skeptisch. Hey, was ist denn das für ein Typ? Und es stellte sich heraus, das ist ein ganz toller Typ. Und er ist jetzt seit letztem Jahr dabei, unterstützt uns finanziell und war zum Beispiel auch Abschluss Bundesliga-Wochenende im September beim Riderman mit dabei, 3 Tage, hat uns begleitet, hat wirklich auch, ich sag mal, Hand angelegt, stand in der Verpflegungszone und hat die Flaschen gereicht, hat mal mit dem Auto gesessen, hat dieses ganze Feeling einfach mal aufgesogen und ja, ist ein großer Unterstützer des vor allen Dingen Frauenradsports.
Wo wir gerade bei diesem ganzen Organisatorischen sind, ne? Da ist ja Sponsoring und so weiter nur ein Teil. Dann gibt es ja sowas wie, ihr braucht ein Lager, ihr braucht eine Werkstatt, ihr braucht Computer, ihr braucht Technik, ihr braucht Autos, Trikotbestellungen, Trinkflaschen, das muss alles schick aussehen und designt werden. Essen ist sowieso ein Riesenthema, vorher, nachher, mittendrin und auch in der Freizeit. Regeneration ist ein großes Thema bei den Sportlern. Das ist doch eigentlich viel zu viel für so 2 Leben. Ne? Klar, ihr habt schon gesagt, ihr habt viele Profis mit ins Boot geholt, Ehrenamtliche, aber wie macht ihr das? Das ist so viel Arbeit, wirklich.
Ja, das ist auf jeden Fall viel Arbeit. Wir sind super gut strukturiert. Ja, wir haben, ich sag mal, so ein CRM-System, wo drüber alles läuft. Wir dokumentieren wirklich alles, was ganz toll wichtig ist. Es wird alles verschriftlicht, sodass, ja, mein Mann sagt immer, wenn ich morgen ausfalle, dann musst du genau an der Stelle weiterarbeiten können. Dann musst du meinen Part übernehmen können. Und genau so haben wir alles aufgebaut, unseren ganzen Verein, unsere ganzen Strukturen. Und das hilft uns ungemein. Wir müssen uns wenig merken, weil wir wissen, wo es steht, wo wir es nachlesen können in unserem eigenen System. Das bringt unheimlich viel Ruhe und der Kopf wird frei für wichtige Dinge. Und ja, wir haben uns natürlich ja aus unserem Umfeld, aus dem Umfeld unserer Unterstützer, du findest immer Leute, die eine gewisse Kernkompetenz haben und die ziehen wir uns natürlich gerne auch ins Boot. Da übergeben wir natürlich auch super gerne Verantwortung, was man auch nicht ganz so oft sieht. Ne? Wenn man so mal nach links und rechts guckt, dann sind immer die Chefs so, die alles tun, die alles machen. Und wir sagen immer gerne so, mach mal selber.
Ja, oft sagen ja Chefs auch, mach mal so. Und dabei holen sie sich einen Profi, der eigentlich für ein Themengebiet da ist und dann soll er es aber nach Firmenphilosophie oder sonst irgendwie machen. Und das ist total bescheuert, weil warum hole ich mir dann den Menschen, der da voll Ahnung hat? Also ich kenne das auch in ganz vielen anderen Gebieten.
Richtig, richtig. Wir sind da tatsächlich ein bisschen anders und wir müssen uns hier nicht beweihräuchern und wir müssen uns nicht selbst darstellen mit dem, was wir sind. Und deswegen holen wir uns gerne Profis und lassen uns beraten. Also wir nehmen auch gerne Kritik an, wir lernen gerne von den Profis und versuchen es dann umzusetzen. Wir haben uns in den letzten 2 Jahren auch mit einem Oberstufenzentrum Gastgewerbe zusammengetan zum Beispiel. Das hat auch mein Mann akquiriert. Muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Ich spreche jetzt einfach mal ein Oberstufenzentrum an für Gastgewerbe. Die jungen Auszubildenden kochen jetzt für uns.
Also, geil.
Ja.
Sehr geil.
Oder? Das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, man muss außerhalb der Box denken, oder? Ja.
Richtig. Du musst alles hinterfragen und du musst einfach über den Tellerrand hinausschauen. Du musst einfach weiter gucken. Und dann funktionieren auch solche Kooperation richtig gut, dass man sagt, wir haben alle was davon. Das ist eine Win-Win-Situation, weil die Lehrlinge, die lernen was über Sporternährung. Ne? Die kochen da nicht für die Kantine, für die eigenen Mitarbeiter. Die wissen jetzt, für was sie das machen. Die wissen, die müssen jetzt richtig reinhauen und was Ordentliches machen. Ansonsten können die ihr Radrennen nicht ordentlich fahren.
Super.
Ja.
Super.
Ich habe das Gefühl, dass ihr sehr kreativ in eurem Arbeiten seid. Aber aus meiner Erfahrung habe ich Kreativität meistens nur, wenn ich ganz viel Freizeit habe, was ihr 0,0 habt. Wie schafft ihr es, kreative Lösungen zu finden für Probleme, die vorhanden sind?
Kubanische Zigarren und Rotwein.
Ach, so einfach ist das, okay.
Das kenne ich, das Rezept funktioniert immer.
Also es ist dieses Loslassen und dieses das andere Fehler machen dürfen. Dass wir unser Baby auch mal laufen lassen, auch im Wissen, dass es mal hinfällt. Den Leuten Verantwortung geben und damit leben, dass Verantwortung diese Übergabe auch was mit Entgegennehmen zu tun hat, dass die Sicht häufig unserer Staffs häufig eine andere ist, führt dazu, dass wir tatsächlich uns heute mit Dingen auseinandersetzen können, mit Strategieplanung. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Wo sehen wir uns in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Dass wir in der Lage sind, in Ruhe mal eine Tasse Kaffee mit dem Sponsor zu reden, dass wir mal auf die Politik zugehen können, dass wir Fördermittel nicht nur an uns vorbeirauschen sehen, sondern die auch beantragen können. Diese Dinge gehen nur, wenn man am Ende gutes, sehr gutes Personal hat, dem man die Verantwortung auch überlässt. Und ich glaube, das ist eins der ganz großen Fehler auch vieler Manager. Wir halten es da gerne immer mit dem, wie Steve Jobs, der mal gesagt hat, so sinngemäß, ich stelle hier keine Leute ein, denen ich sagen muss, was sie zu tun haben, sondern ich stelle gute Leute ein, die mir sagen, was ich zu tun habe. Und wir sitzen tatsächlich, um mal zu verstehen, wie wir da auch so strukturiert sind, wir haben für jedes Referat eine halbe Stunde bis eine Stunde in der Woche Besprechungszeitraum. Mehr nicht. Das heißt also, mein Referat 3, zum Beispiel Sportinfrastruktur, da sind alle Autos drin, alle Fahrräder, die Bekleidung, die Ausrüstung, die Helme, die Brillen und so weiter, die kommen nur maximal 45 Minuten zusammen. Dafür gibt es dann KI, da gibt es Protokolle, die werden nachgelesen, To-Dos. Und dann arbeiten die so gut wie eine Woche alleine, mit ganz kleinen Berührungspunkten und Nachfragen. Ein konkretes Beispiel haben wir zum Beispiel auch. Unser Keller, Warenlager, was du angesprochen hast, ist bei uns im Haus. Das hat strukturelle Gründe. Wir müssen Zeit sparen. Ich kann mir natürlich ein tolles Vereinsheim auf dem Gelände vom SC Berlin auch nutzen. Das ist nur, sind nochmal wieder 10 Minuten. Das bringt nichts. Ich brauche kurze Wege. So, dieser Keller sieht allerdings so aus, wie ein Keller aussieht. So, und wir haben halt festgestellt, dass unsere Mechaniker sich da unten nicht wohlfühlen. Und wir haben dann zum Kickoff einen Wunschzettel schreiben lassen. Jeder durfte mal an reinschreiben, was wünscht er sich dann so alles. Und da kamen ganz tolle Sachen raus. Unter anderem stand da irgendwann vor 2 Jahren mal drin, der Keller muss umgebaut werden, weil der sieht scheiße aus, der ist so dunkel. ne, die Mechaniker fühlen sich wohl und so weiter und so weiter. Und dann haben wir das 2 Jahre jetzt vorbereitet und ihr glaubt's kaum. Wir haben uns um diesen Kellerumbau, obwohl das unser Keller ist, nicht gekümmert. Und es geht wohl jetzt am Wochenende los, dass die eigenen Vereinsmitglieder mit eigenen Ideen, mit eigenen Vorschlägen, wir haben uns überhaupt nicht reingehangen, wir haben gesagt, ihr müsst euch wohlfühlen, das ist eure Oase. Und jetzt legen die da am Freitag los. Das haben wir dann auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Bildungsbereich, da haben wir jemanden, der ist so voller Kernkompetenz. Natürlich hat jeder eine Idee. Zu sagen, wie bilde ich Kinder an der Schule aus? Wie mache ich das mit der Wippe und mit der Rampe und mit den Lehrern und mit den Zensuren und im Sportunterricht und so weiter? Aber der erste Ansprechpartner ist halt immer Ronny. Und Ronny wird eingeladen und Ronny wird gefragt, wollen wir die Kooperation mit der Humboldt-Uni oder wollen wir sie nicht? Hat das für dich einen Mehrwert oder hat das nicht für dich einen Mehrwert? Das ist eine Frage der Wertschätzung. Wenn ich Leute habe, die das können, muss ich auch in der Lage sein, abzugeben. Wir selber sagen immer, wenn wir eine Woche lang nicht da sind, muss der Laden ja trotzdem laufen. Und wir wollen ja nicht, dass unsere Galeere plötzlich die Ruder hochnimmt, weil der Tambourmajor über Bord gegangen ist. So soll es ja nicht sein.
Jetzt interessiert mich mal eine Sache. Wart ihr jemals an einem Punkt, wo ihr gesagt habt, boah, das schaffe ich nicht mehr?
Ja.
Ganz kurz.
Wir haben eine Regel. Wir haben 12 Regeln bei uns im Team. Die haben wir jetzt dieses Jahr zum Kick auch auf manifestiert. Die kommen so ein bisschen vom Profiteam Jumbo Visma und von den neuseeländischen All Blacks. Das ist eine Rugby-Mannschaft, die sehr stark im Teammanagement sind. Und da gibt es diese sogenannte 1%-Regel. 1% bedeutet, ich werde jeden Tag immer nur 1% besser. Ich mache immer nur 1% mehr. Jeder große Berg wird abgetragen mit einem kleinen Stein und nicht mit dem großen. Und häufig sind die Probleme eine Sichtweise. Ja, also wenn wir nicht denken, es geht nicht mehr weiter, dann ist das vor allen Dingen das Gehirn, das sagt. Und wenn man das filetiert, und dazu brauchen wir manchmal Beratung, manchmal Rotwein, manchmal Zigarren. Und es gibt auch Momente, an denen haben wir auch schon das Handtuch geworfen. Das haben wir dann auch mal aus mit unseren Leuten, dass wir gesagt haben, so geht das nicht. Ihr schiebt zu sehr was in den Vorstand ab, ihr müsst das machen. Oder auch Sachen, von denen müssen wir uns trennen. Aber es ging dann meistens immer weiter. Ich glaube, das ist wie bei einer Ehe. Man kommt irgendwann an Punkte, auch an Freundschaften, die den Geduldsfaden sehr in Mitleidenschaft ziehen. Und das große Kunststück ist zu wissen, man hat was in der Werkzeugkiste, um diesen Geduldsfaden wieder zu kitten.
Wir ziehen uns dann die Laufschuhe an und gehen eine Runde laufen.
Ja, zum Beispiel.
Das heißt, ihr wart eigentlich nie an dem Punkt aufzugeben, sondern ihr wart immer nur an einem Punkt, wo ihr gesagt habt, ich brauche einen anderen Ansatz, um das zu lösen, das Problem.
Ja, aufgeben ist keine Option. Ne? Habe ich in meinem WhatsApp-Status schon drin. Aufgeben kannst du bei der Post.
Wie hat sich denn der Radsport der Frauen seit eurer Gründung eigentlich so entwickelt? Ihr beobachtet das dann ja ziemlich, ziemlich genau. Habt ihr da vielleicht auch ein paar Tipps für Mädchen, für Frauen, die einen Schritt weiterkommen wollen?
Darf ich mal vorneweg sagen, bevor du dann ausholst? Wenn die Frauen jetzt zuhören, haltet durch. Ihr seid mit unfassbar vielen Männern unterwegs. Macht euch einfach die Ohrenklappen drauf, fahrt euer Tempo, glaubt an euch. Es wird irgendwann der Punkt kommen, da trefft ihr eine zweite Frau und eine dritte Frau. Frauenradsport hat mit Männerradsport nichts zu tun. Überhaupt nichts. Es ist völlig anders und es ist auch gut so. Und wie der sich entwickelt, da kann Sina was sagen.
Wenn wir es jetzt nicht gemacht hätten, so, wenn wir dieses Team nicht gegründet hätten, wie wäre das dann so in Berlin gelaufen? Ich glaube, dann gäbe es das in Berlin gar nicht mehr, den Frauenradsport.
Mit Sicherheit nicht, ne?
Nee, da bin ich ganz fest von überzeugt. So, ne? Deswegen, glaube ich, sind wir schon ein großer Teil, auch diese Entwicklung, gerade in Berlin. In Deutschland tut sich langsam etwas. Also man merkt, dass auch gerade so im Gravel-Bereich, ne, im Fixie-Bereich, das kommt, das ist cool, das ist hip. Da findet man immer mehr auch Frauen, die den Weg da reinfinden. Und genau aus diesen Nischen kommen dann auch viele Frauen zu dem professionelleren Radsport, zu dem Straßenradsport, zum Bahnradsport. Und klar, mit der Tour de France Femme hat man jetzt auch so einen Aufwind erlebt. Man hat mediale Reichweite generiert dadurch. Also ne, man sieht jetzt mehr Frauenradsport auch im Fernsehen. Da passiert schon was. Aber das ist eher so oben auf der Ebene, ne, das ist World Tour, da sind wir ja noch nicht mehr angelangt, da träumen wir noch von. Ne, da wollen wir irgendwann mal hin, das ist ein langfristiges Ziel. Aber ich glaube, an der Basis fehlt es einfach immer noch. ne, im Virtual-Bereich, da passiert was. Aber das kommt unten nicht an. Und da, finde ich, ist so ein Knackpunkt. Es muss unten mehr passieren. Wir müssen im Breitensport anfangen. Wir müssen bei den Kindern anfangen, was wir ja irgendwie auch versuchen, ne, schon mit unserer Biker-Akademie, da in die Schulen zu gehen, diesen Radsport in die Köpfe zu bringen der Kinder, dass wir mehr Kinder in den Verein bekommen und dass die Vereine einfach auch mehr Unterstützung vom Land bekommen oder auch vom Bund, um eben den Nachwuchs auszubilden, um da wirklich ja für die Zukunft, für die nächsten 10, 15 Jahre einfach mal weitreichender zu gucken als, naja, ich habe da mal eine oder mal eine zweite, damit können wir doch nicht Olympia fahren. Also das, ne, wovon träumen wir denn?
Naja, ganz genau so sieht's aus. Sucht ihr eigentlich noch Fahrerinnen? Ihr habt ja nur begrenzt Platz im Team.
Wir suchen noch Fahrerinnen, wenn wir noch Stuff haben. Wenn wir unsere Wunschliste mal angucken, dann war es immer mein Wunsch, nicht nur ein Team, nicht nur so ein Flexstore-Ship-Team zu haben, was also vorne fährt, sondern dass man im so ein zweites Team, so ein Entwicklungsteam, will ich das mal sagen, dass man sich das vorhält. Ja, das funktioniert mit dem Flux RC zum Beispiel, die haben ja auch einen hohen Frauenanteil, schon sehr, sehr gut. Da ist es dann so, dass wir selber unsere eigenen Wünsche häufig immer wieder zurückstellen müssen, weil wir halt auch feststellen, das hat auch was mit Betreuung und Erwartung zu tun. Also wenn wir haben immer unsere Mittwochsrunde, das haben wir uns immer abgeguckt, die geht jetzt bei Zweiradcenter Stader dann im Frühjahr wieder los. Und wir sehen, Frauen haben, ich habe das früher immer in einem Interview mal gesagt, Radsport ist so ein bisschen wie so ein Wolfsrudel. Die Männer haben relativ schnell gelernt, im Rudel zu jagen. Das kriegen die in die Wiege gelegt. Bei den Frauen ist es so, die haben das nie gelernt. Da gibt's keine Mannschaften, da gibt's keine reine weibliche Community, da gibt's keine rein weiblichen Entwicklungen und so weiter, sondern das ist immer so, naja, die nehmen wir halt mal mit, so wie Männer denn so sind. Die nehmen wir dann mal halt mit, so, und dann sollen die mal gucken, du kannst ja hinten fahren, ne? Das fällt uns, wir hören das ja gar nicht so. Und wenn wir könnten, würden wir da gerne im Entwicklungsbereich uns da verbreitern, setzt allerdings voraus, dass es natürlich wieder Ehrenamtliche gibt, denn wir könnten das durchaus leisten, weil unsere gesamte Fahrzeugflotte steht de facto in einer Woche rum, wird ja überwiegend nur am Wochenende bedient, und wir würden da gerne mehr machen. Also mehr wirklich im Sinne von, dass da eben auch mal die klassischen RTFs, die es so rund um Berlin gibt, oder auch, dass man mal sagen kann, wenn in Strausberg ein tolles Frauenrennen ist, nicht, dass wir wieder das dritte und vierte Mal absagen müssen, weil parallel Bundesliga ist, sondern sagen, Mensch, wir bringen da unsere Mannschaft mit, das sind die Damen. Und diese Spitzenmannschaft, die wir haben, kann langfristig auch nur mit Nachwuchs funktionieren. Wir brauchen halt eine diffusionsoffene Mannschaft, um den Druck auch in der Spitzenmannschaft rauszunehmen. Wenn eine Spitzenmannschaft, wenn da klar ist, wenn ich krank bin, wenn ich ein Leiden habe, wenn ich verunfalle, muss ich die Chance haben, ja irgendwo aufgefangen zu werden. Das kann ich natürlich im Spitzenmannschaftsbereich nicht mehr machen, weil da ist die raus. Also ist die Idee, Mannschaft 2, das ist übrigens alles nur nachgelesen, das hatten wir alles in Berlin schon mal, beim damaligen Dynamo oder heute den Nachfolgerverein SC Berlin. Da hat man im Startsport der DDR genauso gearbeitet, pyramidenartig. Ich hatte eben 3 bis 4 Nachwuchsmannschaften, 2 Mannschaften, die zu Olympia kommen, und darauf hat man ja die Kader gebildet für Olympia. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das funktioniert, aber nicht mit 40.000 Euro für den Berliner Radsportverband. Da müssten wir so wie in Belgien denken, da muss eine 400 stehen. Und dann kann man auch wieder an die Schulen gehen und sagen, hier ist ein Fahrrad, hier ist ein Helm. Ist mir völlig egal, ob deine Mutter jetzt Bürgergeld bekommt oder nicht. Du fährst jetzt einfach los. Und das sind häufig übrigens die viel besseren Sportler, die aus solchen Verhältnissen kommen.
Ja, es tut auch schon, muss ich mal dazu sagen, es tut schon echt weh, auch heute Frauen absagen zu müssen, sie nicht ins Team aufnehmen zu können, weil sie eben nicht die Leistung bringen, weil sie Quereinsteiger zum Beispiel sind, ne? Weil sie einfach den Sprung in diese Bundesliga, auf diese Bundesliga-Ebene zum Beispiel schaffen wollen. Heute müssen wir denen schon absagen, weil wir halt voll sind, weil wir auch auf Leistung gucken müssen. Wir haben angefangen, ne, und waren froh damals über jede Sportlerin, die sich beworben hat. Und auch das hat sich halt im Laufe der Zeit geändert. Und es brennt mir wirklich im Herzen, Sportlerinnen absagen zu müssen.
wo wir gerade im Nachwuchsbereich sind. Erklärt mal kurz eure Bike Academy. Das ist ja neben Veranstaltung, Team, noch so ein kleines Standbein von euch, ne?
Das ist mein Lieblingsstandbein geworden. Also man hat ja immer so...
Man hat ja nichts weiter zu tun.
Nein, aber wenn man so eine Art Projektentwickler, und das ist ja mein Hauptjob, damit verdiene ich ja mein Geld, dann entwickelt man vor allen Dingen Ideen. Ja, und man darf sich bei diesen Ideen nicht immer reinquatschen lassen. Da ist die Politik immer sehr schnell, da ist der Sport sehr schnell. Die Bike Akademie ist aus der Idee oder aus der Verpflichtung hervorgegangen, dass wir abweichend aller anderen europäischen Frauenteams keine Kapitalgesellschaft als finanziell Verantwortlichen haben, sondern einen Verein. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Das gibt es auch so in der Bundesrepublik im Männerbereich oder im Frauenbereich kein zweites Mal. Nach meinen Recherchen, es gibt ja nur 38 UCI-Teams im Frauenbereich, kein einziges hat einen Verein im Background. So. Wenn ich aber ein Verein bin, habe ich ja vor allen Dingen eine sehr ideell gehaltene Satzung. Und die muss ich mir dann eben auch dreimal die Woche durchlesen. Und da steht nicht drin, dass ich Bundesliga fahren soll. Da steht auch nicht drin, dass ich Frauen zum UCI-Rennen tragen muss. Da steht drin, ich muss Radsport machen.
Zum Wohle der allgemeinen Gesundheit.
Richtig. Und dazu gehört übrigens auch denn solche Themen Gesundheitssport mit dazu. Und die Idee zur Bike-Akademie, die ist entstanden, weil unser Sohn damals an der Obersee-Grundschule war. Und wir haben festgestellt, dass damals 2 von 10 Kindern tatsächlich nicht Fahrrad fahren konnten. Das ist eigentlich unfassbar. Aber es kommt noch besser. Was wir dann festgestellt haben ist, das ist noch der gute Durchschnitt. Wir haben mit der Bike Akademie kurz vor Corona angefangen. Wir sind heute, damit ihr mal Zahlen hört, 50% aller Kinder in der Verkehrsprüfung Klasse 4 fallen im Durchschnitt in Berlin durch. Wir reden von Mobilität, wir geben Millionen aus für grüne Radwege oder blaue oder schwarze, es wird ja umgebaut ohne Ende. Wir beschweren uns über Fahrradschnellwege, aber das ist alles nur für Erwachsene. In der Schule und im Nachwuchsbereich, und wir nennen das ganz bewusst Bildung, ja, ist es so, diese Kinder werden nie auf diesen Fahrradwegen fahren. Das kommt gar nicht in Frage. Und woher wissen wir das mit den 50%? Wir arbeiten natürlich sehr intensiv mit dem Präventionsbeauftragten der Berliner Polizei zusammen. Wir haben aktuell, damit ihr mal eine Zahl hört, zwischen 3.000 und 5.000 Anmeldungen für unsere Bike-Akademie. Nur Hellersdorf, Marzahn, Lichtenberg. Wir sind noch gar nicht in der Werbung. Wir schaffen aktuell 200 Kinder. Die Präventionsbeauftragten, die winken schon ab, weil die sagen, die Kinder können das zwar intellektuell, rote Ampel, Stoppzeichen und so weiter, das verstehen die auch alles, aber sie können es kognitiv nicht mehr. Sie sind also nicht in der Lage, sozusagen dem Bein zu sagen, steig mal statt von der linken Seite auf der rechten Seite auf. Bieg mal links ab. Brems mal mit einer Hand. Das sind jetzt nur so ein paar kleine Übungen. Die Bike Akademie ist so aufgebaut, dass wir es schaffen, innerhalb von 6 Monaten begleitend, häufig sogar im Sportunterricht mit Zensuren, also in Zusammenarbeit mit den Schulen vormittags, dass wir 90% der Kinder in der ersten Prüfung bei der Verkehrsschule durchbekommen und mit der Nachschulung sind wir bei 100 im Verhältnis zum Berliner Durchschnitt.
Wahnsinn. Unglaublich.
Ihr seid ja auch dann im Veranstaltungsbereich mit am Start. Internationale Oder-Rundfahrt, Women's Race ist da das Stichwort. Viele solcher Veranstaltungen gibt es ja in Deutschland nicht. Erklärt mal die Charakteristik dieses Rennens.
Darf ich?
Ja, ist dein Baby.
Also internationale Oder-Rundfahrt ist auch im Prinzip eine Rotwein-Idee gewesen. Übrigens auch wieder mit Initialzündung von Arne Mill, der dann irgendwann mal gesagt hat, sag mal, wir haben ja kaum noch Radrennen für die Frauen. Also man entwickelt sich ja.
Ist ja im Männerbereich schon schlecht geworden in Berlin und rund um Berlin, ne? Aber im Frauenbereich Wahnsinn.
Nix. Es gab bis voriges Jahr noch die Thüringen-Rundfahrt, also bis 2024, muss man ja sagen, die wegen lächerlicher 200.000 Euro dann abgesagt werden musste.
Und das war ja so ein angesehenes Rennen. Ne?
Absolut.
International angesehen.
Absolut. Also es waren World-Tour-Teams da, Erfurt war, Thüringen war mal ein positiver Magnet. Es hat eine unfassbare Aufwertung für die jeweiligen Städte gegeben und man hat halt inzwischen andere Prioritäten in der Politik als Sport. Die Thüringen-Rundfahrt ist dann abgesagt worden und in diesem Kontext, wir haben dann gesagt, wir wollen ganz gerne eine Nachwuchsrundfahrt haben. So, also nicht UCI, nicht Punkte, Nachwuchs, weil daran scheitert es für die Juniorinnen und für die U23-Fahrerin. Und dann sind wir auf Vermittlung von Arne Mill, bin ich dann mit dem Dan Radke vom Frankfurter Radsportclub zugegangen, weil die internationale Oder-Rundfahrt ist ja ein Kind des ehemaligen ASK Vorwärts Frankfurt-Oder, also ein DDR-Kind seit den 15 Jahren. Und habe gesagt, also pass mal auf, ihr ohne Frauen geht nicht. Und dann hat er gesagt, wenn ihr das macht und ihr das Geld besorgt, mache ich das. Und dann gab es natürlich einen Wermutstropfen, wie immer im Leben. Wir mussten die Amateure, also sprich die Nicht-Lizenzfahrer, die durften dann nicht mehr bei der Oder-Rundfahrt teilnehmen. Und wir haben dann 2023 das erste Mal eine Nachwuchs-Frauen-Rundfahrt auf den Weg gebracht mit unseren eigenen Sponsoren. Und heute ist es so, dass wir darüber nachdenken, da auch eine UCI-Rundfahrt draus zu machen, weil inzwischen werden wir natürlich überrannt, auch von einer internationalen Liga. Wir sind da mächtig stolz drauf, auch auf den Frankfurter Radsportclub, weil das ist Mut zur Lücke. Im ersten Jahr sah das nicht so gut aus mit der Teilnahme. Inzwischen kriegen wir von ganz Europa jetzt schon Bewerbungen rein, damit die da teilnehmen können. Und wir denken, ja, auch mal eine Startetappe in Berlin wäre cool.
Berlin ist immer so eine Sache, ne?
Ja, vielleicht am Rand.
Ja, da geht's ja wahrscheinlich.
Was erwartet ihr von der Saison 2026?
Wir haben ja vorhin schon gesagt, es wird so ein Übergangsjahr. Wir haben gar nicht allzu große Erwartungen an uns selber. Wir möchten uns trotzdem gut präsentieren. Wir möchten gut mitfahren, möchten uns auf jeden Fall zeigen, dass mit uns zu rechnen ist in den kommenden Jahren.
Was steht bei euch in den nächsten Wochen so akut an?
Der Kellerumbau.
Stimmt, da war was.
Das Vereinsheim ertüchtigen. Als nächstes kommt dann Anfang Februar wird es ein Skitrainingslager geben und dann geht es auch kurz danach schon nach Kroatien. Dort werden wir die zwei ersten Rennen fahren, verbunden mit einem kleinen Trainingslager. Da ja, werden die Mädels in der neuen Konstellation auch das erste Mal mehrere Tage miteinander verbringen. Das heißt auch viel Gruppendynamik, viel Kommunikation und Kennenlernen und gucken, wie die Chemie so passt.
Also eins ist klar, es gibt sehr viel zu tun. Und wenn das jetzt Menschen hören, die Lust haben, euch zu unterstützen, wie kann man euch helfen?
Muss ja jetzt nicht monetär sein, kann ja auch die helfende Hand sein oder so.
Meine Frau anrufen.
Okay. Genau, weil bei meinem Mann ist immer besetzt. Wir sind total offen für jeden, der sagt, hey, ich habe hier eine kleine Kernkompetenz und ich möchte mich gerne einbringen, ich möchte was tun, ich möchte auch was zurückgeben. Also wir haben auch oft Leute, die selber aus dem Radsport gekommen sind. Das ist natürlich, die kennen die Szene, die kennen die Leute, die bringen immer irgendeine Erfahrung mit, die wir noch nicht gemacht haben, wo wir was lernen können. Es gibt aber auch Menschen, die gar nicht aus dem Bereich kommen, die sagen aber, ich finde das toll, ich möchte da was dazulernen, könnt ihr mich an die Hand nehmen, dann können wir das auch machen, dann ist es meistens auch so eine Win-Win-Situation, wir haben jemanden, der uns unterstützt und können aber auch noch was wiedergeben, also jeder ist bei uns willkommen, also klar, manchmal passt es auch einfach nicht und dann sind wir auch so ehrlich und sagen das auch, also wir sind da sehr offen und authentisch und wenn es nicht passt, dann passt es nicht, aber bei den meisten, ich glaube, wir sind schon ganz umgänglich.
Also wenn jetzt Leute zuhören, aus einer ganz anderen Gegend aus als jetzt Berlin oder Brandenburg, wie kann man den Radsport in der eigenen Gegend irgendwie fördern? Habt ihr da so einen Tipp? Weil ihr habt ja from scratch einfach angefangen.
Ja, ich denke, das Erste ist, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Radfahren immer auch etwas mit Verwaltung zu tun hat. Ich glaube, der Trugschluss von vielen, die glauben, dass sie jetzt einen Radsportverein oder einen Club oder ein Team haben, alle treffen sich immer nur und alle sind nur Community und alle sind irgendwie gut drauf und das regelt sich alles von alleine, das wird nicht funktionieren. Man sollte so ehrlich sein und sagen, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, dann habe ich auch eine Verantwortung und die Verantwortung hat was mit Verwaltung zu tun. Und Verwaltung mag kein Radfahrer, niemand mag alle wollen teilnehmen, aber keiner will etwas organisieren. Wenn man aber den Mut hat zu sagen, okay, ich kenne das Problem, ich bin jetzt vielleicht nicht so der Top-Organisator, dann kleine Brötchen backen. Also nicht einer macht alles, sondern wirklich den Mut auch zu haben, direkt die Leute anzusprechen und zu sagen, pass mal auf, kannst du dir das und das vorstellen? Das ganz kleine Häppchen, das war bis heute unsere Politik, weil mal so schnell eine Stunde investieren oder anderthalb Stunden, das kriegt so jeder hin. Wenn ich jetzt jemanden kommen würde, sage 8 Stunden in der Woche, dann sind viele schon völlig überfordert. So. Wir sind ja auch außerhalb immer noch Berater. Also wir sind ja auch mit anderen Teams oder mit vielen Sportschulen und Trainern aus von Bayern und so, die uns dann anrufen und sagen, wie gehe ich mit der Sportlerin um, was mache ich da? Da sage ich immer, jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist am Anfang so die Anfangseuphorie, das kennen wir ja alles, wenn was Neues, ja, allen Neuen wohnt ein Zauber inne, da geht das sofort los. Aber man sitzt halt mit vielen Sachen alleine da, so, und den Mut dann zu haben und sich zu freuen, wenn andere sich freuen, das geht nicht um einen selbst. Also wir freuen uns am liebsten, wenn wir unsere Mädels auf der Bühne, wir wollen gar nicht auf die Bühne, wir schicken immer andere Betreuer hoch und wir grinsen uns dann unten einen ab und sagen, das sind unsere Babys, die da oben stehen. Wenn sich jemand freuen kann, weil er anderen eine Freude gibt, macht, dann kann er auch einen Verein gründen, dann kann er auch Radsport machen.
Ja, meldet euch bei den örtlichen Vereinen. Ich glaube, da sind ganz viele offen für Mitglieder, für Enthusiasten, die sich da beteiligen wollen. Man muss es nur aussprechen. Ne? Kommunikation ist so der Schlüssel zu allem, auch wenn man was tun möchte.
Letzte Frage, wann sehen wir euch bei der Tour de France FAM?
10 Jahre.
Okay. Ja, deswegen, also ihr macht ja immer diese Pläne. Wie sieht das in der Zukunft aus? Und von daher, viel Erfolg dabei.
Ja, danke schön.
Wir kommen dann in Paris mit zum Podium, okay?
Ja, als freiwillige Helfer.
Genau. Flaschenhalter. Jetzt haben wir euch drauf festgenagelt. Ja, ja. Wir werden drüber lachen in 10 Jahren.
Ja. Dankeschön, ihr beiden.
Gerne.
Gerne.
Absolut spannend, wie so Leidenschaft etwas so Großes werden kann oder aus Leidenschaft etwas so Großes werden kann, ne?
Na, vor allen Dingen, was mich beeindruckt, ist die Professionalität, die in dem Team steckt oder der Versuch wirklich alle Stellschrauben ganz präzise zu drehen, obwohl ja die Mittel immer noch sehr, sehr begrenzt sind.
Ja, und vor allem dieses riesengroße Thema, was ja eigentlich die gesamte Gesellschaft hier in Deutschland trägt, ist dieses Ehrenamt. Ja, ohne Ehrenamt würde es so viel in Deutschland einfach nicht geben. Deshalb muss man einfach auch mal, deshalb gibt es ja auch diesen Tag des Ehrenamts in Deutschland, wo das mal ein bisschen gefeiert wird und gewürdigt wird. Also ohne diese ganzen Leute, die das alles für umsonst machen, die machen hier echt eine richtig gute Arbeit.
Also Leute, wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt, engagiert euch im Sport. Die Vereine brauchen euch.
Genau. Und wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der mit dem Radsport gerade anfangen will oder vielleicht in die nächste Stufe kommen möchte, empfehlt diesen Podcast weiter, dass das hier mal, dass das hier angehört wird. Dieses Interview mit Sina und mit Hans Günther. Davon kann man einfach viel lernen. Also das eine ist, diesen Podcast sich anhören und das andere ist, ein schönes Buch lesen, nicht wahr?
Verlosung zum Jahresauftakt. Verlosen wir 3 E-Books aus dem Delius Glasing Verlag und zwar mit dem Titel Rennradfahren für Frauen, passend zum Thema, von Angélique Dupré. Und sie bringt euch in 12 Wochen zur Bestform. Also, Frauen aufgepasst, wenn ihr Lust habt, nach dem, was ihr gehört habt, tiefer einzusteigen und ihr braucht praktische Trainingspläne, eine Auswahl des passenden Materials und des Outfits, wertvolle Übungen, Stabi und Muskelaufbau und Tipps für die richtige Ernährung mit Rezepten, dann solltet ihr an unserer Verlosung teilnehmen.
Das geht wie immer über Instagram, also schaltet da mal rein und folgt uns da am besten auch.
Ganz genau.
Das war's mit Folge 128. Wir sagen Dankeschön, bis nächste Woche.
Und immer schön Podcast hören.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.